Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Für diese Folge möchte ich zunächst eine Triggerwarnung aussprechen, denn wir werden detailliert über Fehlgeburten, Totgeburten und den Umgang mit verstorbenen Kindern sprechen. Ich bitte dich, gut auf dich zu achten, während du das hörst. Wenn du merkst, dass dich das Thema belastet, dann gönn dir eine Pause oder höre einfach später weiter. Rund jede dritte Frau in Deutschland erlebt mindestens einmal in ihrem Leben eine Fehlgeburt. Und dennoch bleibt das Thema weitgehend tabuisiert. Besonders die Perspektive der Männer kommt selten zur Sprache. In dieser Folge spricht Lukas mit berührender Offenheit über seine Erfahrungen, zwei Verluste, die seine Frau und er erlitten haben, und der Weg, wie sie als Familie gemeinsam mit ihren beiden lebenden Kindern damit umgegangen sind. Lukas erzählt von der Gestaltung der Abschiede, dem Schmerz beider Verluste und den Herausforderungen der Trauerbewältigung. Dieses Gespräch ist intensiv und berührend und vielleicht regt es dazu an, über Trauer, Verlust und Verbundenheit nachzudenken. Themen, die uns alle in irgendeiner Form betreffen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gesprächspartner Lukas begrüßen. Lukas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du hast gerade schon gesagt, du weißt nichts, ich weiß auch nichts und genauso soll es sein, genauso soll unser Startpunkt sein. Ich denke, am Ende des Gespräches werden wir ja auf jeden Fall woanders stehen. Wo, wissen wir noch nicht. Und das ist ja das Spannende. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich hier sein kann und ich bin ja wirklich sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo uns die Reise hinführt.
Wollen wir mal sehen. Ja. Und dann starten wir auch gleich mit der ersten Frage. Die Frage wirst du heute nicht zum ersten Mal hören und die HörerInnen kennen sie auch schon sehr, sehr gut. Das ist die Frage, wer bist du?
Also, ich bin der Lukas und ich bin sehr viel. Und manches weiß ich auch noch nicht. Also da bin ich immer wieder in meinem Leben auf der Suche. Und ich merke langsam, dass ich, ja, dass das viele Dinge sind, die mich interessieren und viele Dinge, die ich mache. Und ich dachte lange in meinem Leben, ich brauche eine Berufung oder ein so ein Ding. Merke aber, dass das Quatsch ist für mich. Also ich bin, ja, ich bin Vater von vier Kindern, da können wir auch gleich losgehen. Zwei davon sind nicht mehr da und zwei sind da. Und genau, ich bin Kulturmanager, ich liebe die Musik, ich bin Mann von meiner wunderbaren Frau und ich bin neues Mitglied in einer kleinen Dorfgemeinschaft. Wir sind aufs Dorf gezogen.
Ja.
Ja, das ist nur ein kleiner Teil. Oder auch ganz viel, keine Ahnung. Ja.
Ja. Du hast damit ja schon ein paar Kapitel deines Lebens gerade aufgeschlagen. In welches Kapitel möchtest du mit mir gemeinsam ein bisschen blättern, ein bisschen reinlesen?
Na, ich habe es schon erwähnt. Wir können gerne darüber sprechen, dass ich und wir zwei Kinder während der Schwangerschaft verloren haben. Das ist ja auch ein Thema, worüber ich gerne spreche, aber auch das Gespräch in der Öffentlichkeit und so, wir sind ja auch hier in der öffentlichen Situation, auch spreche, weil ich finde, wir müssen mehr darüber sprechen. Deswegen können wir auch gern dieses Kapitel aufschlagen.
Sehr, sehr gern. Ich finde das auch total wichtig, diese Themen zu besprechen, merke aber selber, dadurch, dass sie so unterrepräsentiert sind, dass mir tatsächlich gerade so ein bisschen die Sprache fehlt im Sinne von, was stelle ich jetzt für eine Frage oder wie kann ich das einleiten, weil ich natürlich erstmal merke, dass ich total im Mitgefühl bin und natürlich auch eine Traurigkeit empfinde, dass ihr das erleben musstet und erfahren musstet und trotzdem dafür keine Sprache habe. Begegnet ihr das häufiger? wahrscheinlich schon.
Ja, ich hatte die auch erstmal selber nicht, die Sprache. Und das ist ja auch erstmal ein Ereignis oder für uns dann ein großer Verlust, den ich überhaupt nicht so erwartet habe und nicht habe kommen sehen. Und ich habe auch für Menschen, die mit uns in Kontakt waren, auch vollstes Verständnis für eine Sprachlosigkeit. Ich mache das eigentlich nicht zum Vorwurf, weil ich mich da selber manchmal hilflos fühle, was die richtigen Worte sind. Aber das zu teilen, zum Beispiel, so wie du es gerade gemacht hast, finde ich schon ganz hilfreich, weil man braucht ja auch nicht die richtigen Worte, sondern irgendwie hilft es dann, zusammen zu sein und zu sagen, boah, okay, das tut mir wie leid, aber ich habe jetzt gar keine richtig, ich weiß gar nicht, was ich jetzt da sagen soll. Das finde ich ganz angenehm, weil das ja dann auch den Raum öffnet, darüber zu sprechen. Es gibt natürlich auch Reaktionen oder ja, es gibt, glaube ich, im Verlust- und Trauerbereich auch viel, dass man sagt, ja, komm, es wird ja auch wieder oder könnt's ja dann mal versuchen mit dem Kind und so. Und das ist, ich habe das gar, glaube ich, gar nicht so häufig erlebt. Aber klar, das gibt's auch. Aber ja.
Wollen wir gemeinsam vielleicht am Anfang starten? Du hast gesagt, du hast oder ihr habt damit gar nicht gerechnet, dass wir vielleicht am Anfang beginnen. Wie ging es euch in dieser Schwangerschaft? Wie war das? Und dass wir sozusagen so ein Bild eurer Geschichte bekommen.
Ja, gern. Also, das waren zwei Verluste. Der erste war vor einem Vierteljahr, also Sommer 23, und war in der 19. Schwangerschaftswoche. Wir hatten uns einfach gefreut aufs Kind. Wir haben zwei große Kinder, die sind 7 und 9. Und dann war meine Frau beim Ultraschall, beziehungsweise die Hebamme war da und hat einen Ultraschalltermin gemacht, oder einen Ultraschall gemacht, so. Und hat die Herztöne nicht mehr gehört, war aber jetzt aber auch nicht wirklich besorgt, aber meinte, wenn ihr nochmal beruhigt sein wollt oder du zu meiner Frau, dann geht nochmal sicherheitshalber ins Krankenhaus und checkt es einmal. Und dann kam da die Nachricht, dass das Herz nicht mehr schlägt. Und dann ist meine Frau nach Hause gekommen und hat es mir gesagt und dann war das für mich schon ziemlich heftig, hätte ich gar nicht gedacht in dem Moment. Draußen hat es total gewittert und gestürmt. Es war ein richtiges Unwetter. Also irgendwie habe ich das noch so eindrücklich in Erinnerung.
Kannst du beschreiben, was dich mit dieser Heftigkeit, was das war, was womit du auch nicht gerechnet hast?
Das hat mich einfach umgehauen. Ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist. Ich bin eh eigentlich sehr optimistischer Mensch und denke, ach, das wird schon alles. Und das hätte ich nicht gedacht. Es war überraschend und es hat mich einfach getroffen. Ich war einfach traurig und überrascht und man ist ja ohnmächtig auch, hilflos, man kann das ja nicht ändern.
Ja.
Das war so die erste Reaktion und dann hatten wir eine sehr, sehr gute Freundin, die uns geholfen hat, insofern, dass sie uns am nächsten Tag ein Brot oder Suppe oder irgendwas hat sie uns vorbeigebracht und dann gesagt, hey, ihr ist es auch passiert, vor ein paar Jahren, und sie sagte, ja, das Wichtigste ist, dass ihr alle Zeit habt, ihr könnt selber entscheiden, wie ihr mit eurem Kind umgehen wollt, wie ihr es beisetzen wollt. Ihr könnt eine Geburtsbescheinigung beantragen beim Standesamt. Ihr könnt einen Sternfotografin dazu holen.
Die Leute, die nicht im Bilde sind im Thema, vielleicht kannst du noch mal, also ich glaube, Sternenkinder sind vielleicht fast allen ein Begriff, aber da vielleicht noch mal bei den Begriffen so ein bisschen darauf eingehen, auch Sternenfotografin, was das vielleicht im Detail auch bedeutet.
Genau, ich bin eigentlich auch gar nicht so ein Fan von dem Begriff Sternkind, weil es sind einfach Kinder, die sterben und sie sterben halt während der Schwangerschaft. Also es ist ein früher Kindstod. Ich mag den Begriff der stillen Geburt sehr, weil das ist wirklich eine stille Geburt. Die Kinder versterben im Bauch, die Herz, aus welchen Gründen auch immer, das weiß man häufig nicht. Und genau, darum geht's. Und das passiert sehr, sehr häufig.
Kannst du sagen, warum du den Begriff des Sternenkindes nicht magst oder warum das vielleicht für dich auch nicht stimmig wirkt?
Ja, weil es so ein bisschen, also es verniedlicht es so ein bisschen und das ist das, was ich da nicht so mag. Also das ist ja auch okay, also aber für mich passt es nicht. Wir haben unseren beiden Kindern dann auch Namen gegeben. Also das hat mir sehr geholfen, anzuerkennen, dass das Kinder sind. Auch wenn sie noch ganz, ganz klein waren. Und nicht irgendwie was Süßes dazwischen oder so. Sondern, ja.
Stimmt. Magst du sie auch hier beim Namen nennen oder ist es dann doch eher zu öffentlich, dass du sagst, das sind die Namen unserer Kinder und die veröffentlichen wir nicht?
Ja, genau. Ja, zweiteres, die veröffentlichen wir nicht. Genau. Ja.
Okay, gut. Okay, und du hattest gerade von Sternenfotograf gesprochen. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben und vielleicht auch, wofür ihr euch entschieden habt in diesem Prozess, auch weil ne, eure Freundin euch ja empfohlen habt, ihr habt Zeit.
Ja, genau, das war eine ganz wichtige Info, weil häufig denkt man, man hat keine Zeit. Häufig wissen das auch die Kliniken nicht, dass zum Beispiel so ein Kind, wenn das Herz nicht mehr schlägt, nicht gleich die Schwangerschaft nicht gleich abgebrochen werden muss und das Kind nicht gleich ausgeschabt werden muss, sondern wenn nicht irgendwie akut medizinisch was notfallmäßig vorliegt, kann das Kind auch noch im Bauch bleiben für mehrere Tage und sogar auch für mehrere Wochen und man kann selber die Geburt gestalten und einleiten und das ist was dieses Zeit haben, um sich ja auch zu entscheiden, wie wollen wir eigentlich dieses Kind, oder auch, das war natürlich auch die Entscheidung meiner Frau, dann wie will sie das Kind auf die Welt bringen. Diese Zeit zu haben, ist total wichtig, weil, also haben wir als wichtig empfunden und weil es halt den Eltern die Möglichkeit gibt oder uns die Möglichkeit gegeben hat, selber zu entscheiden, wie man auch diesen Abschied gestaltet und mit diesem Verlust umgehen kann. Genau, also deswegen diese Zeit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage, kannst du sie nochmal wiederholen?
Nee, das war tatsächlich auch so die Frage, also ne, wie viel Zeit habt ihr euch genommen? Wofür habt ihr euch entschieden? Wie hast du das auch wahrgenommen und begleiten können?
Ja, genau. Wir haben wir wussten, okay, wir haben Zeit, wir können das jetzt, also meine Frau ist doch aus der Klinik nach Hause gekommen, das habe ich ja eben erzählt, und hat gesagt, nein, ich muss das besprechen mit meinem Mann und meinen Kindern. Ich mache jetzt hier nicht sofort in der Klinik. Das war, habe ich als im Nachhinein einen sehr starken Schritt empfunden. Absolut. Weil das muss man ja auch erstmal machen, weil man, gegen ärztlichen Rat und so.
Ja.
Genau. Also, aber da hatten wir die Zeit, und es war eine Woche bis zu der Geburt. Und für mich war das hilfreich, weil ich habe mich dann so ein bisschen ins Tun gestürzt und habe dann ganz viele Bestatter angerufen. Ich wusste, dass wir, also die Kliniken sind dazu verpflichtet, die Kinder, wenn sie in der Schwangerschaft versterben, in einer Sammelbeisetzung zu bestatten. Früher wurden die einfach mit dem Klinikmüll entsorgt. Das ist nicht mehr erlaubt und ist auch ein guter Schritt.
Ja.
Man darf aber auch und das ist manchmal so eine Grauzone, die Kinder mit nach Hause nehmen und dann selber mit dem Bestatter Kontakt aufnehmen und dann die Bestattung selber organisieren. Und so haben wir es dann gemacht und dann war die Geburt in der Klinik und das war auch krass und auch schön und auch traurig und alles irgendwie. Und dann war unser Sohn noch ein paar Tage mit bei uns zu Hause und wir haben uns da verabschiedet, bis er dann von der Bestatterin mitgenommen wurde und eingeäschert wurde und wir ihn dann auch beigesetzt haben im Friedwald. Ja, das ist, es ist traurig, aber es ist auch im Rückblick auch schön, so komisch das klingt, aber wir haben dem so viel Raum gegeben und das war gut. Also die Kinder gehören dazu. Deswegen habe ich auch 4 Kinder und nicht 2. Und da, ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, dass wir diese Möglichkeit hatten, diesen Abschied sehr bewusst zu gestalten, so wie wir das wollten.
Mhm.
Ja.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie war das, wie war die Zeit für euch zu Hause dann zu dritt? Also ihr wart ja dann zwei Kinder, also eigentlich, ja, genau.
Oder zu fünft.
Zu fünft eigentlich, wollte ich sagen, ja, genau. Ich habe einfach euch zwei vergessen, also
ja.
Erwachsene. Ja.
Wie war das? Da war auch alles dabei. Das war schön, das war auch auch mal manchmal ein bisschen komisch irgendwie, weil man ja noch so ein totes kleines Kind da auch mit dabei hat und das klingt jetzt ganz komisch, aber das ist, das musst du halt auch kühlen. Es gibt auch so professionelle Kühlbetten, die man kriegen kann. Das haben wir nicht bekommen. Man kann das auch einfach im Kühlschrank lagern. Das klingt jetzt so unwürdig, aber das war es gar nicht. Es war sehr würdevoll. Mhm. Und wir haben noch, wir hatten so eine schöne Box und so eine Tasche. Und ja, die Kinder, die Großen haben noch Abschiedsbilder gemalt und wir haben alle noch was mitgegeben, mit reingegeben und haben einen richtig schönen Abschied gestaltet zu Hause.
Mhm.
Ja, und das war ein längerer Prozess, du hast ja eben auch nach den Sternfotografen gefragt. Das war ein Baustein, der uns sehr geholfen oder den ich wertvoll fand. Die kommen während der Geburt in die Kliniken und machen Fotos von den Kindern. Das sind professionelle Fotografinnen und Fotografen.
Mhm.
Und es ist ein Verein oder eine Stiftung, ja, die so einen Akut-Telefonservice haben, wo man sich melden kann. Und dann sind die bundesweit vernetzt und dann fahren die Sternfotografen los und fahren in die Kliniken, wenn sowas passiert, und machen Fotos. Und das, ja, das ist, weil es war ganz schön. Also wir haben auch Fotos davon und auch, genau. Wobei manchmal guckt man die gerne an, manchmal auch nicht. Ja, so ist es.
So mein erster Gedanke war, wie war das für eure Kinder?
Ja.
Wie war so denen ihre erste Reaktion? Also weil ich kann mich noch erinnern, als Erwachsene habe ich das erste Mal einen toten Menschen gesehen, so,
und ja,
das nie vereinen können miteinander, aber das ist ja noch mal ganz was anderes.
Ja. Also die beiden waren da 6 und 8, die sind unterschiedlich damit umgegangen und waren beide auch traurig, auch weil wir traurig waren und auch weil sie sich wirklich aufs Geschwisterchen gefreut haben. Ja, und die beiden da. Also das ist nicht so abgeschnitten oder so. Die gehören auch dazu. Also für unsere Tochter ist es, für die sind die beiden irgendwo. Also die sind präsent, aber nicht. Also die sind nicht, die kann man nicht anfassen, physisch. Aber die sind nicht physisch da, aber sie sind trotzdem da. Und ich glaube, ja, es ist natürlich auch, Kinder sind da ja, gehen da ganz eigen mit um. Und als wir vom Krankenhaus nach Hause gefahren sind mit dem Auto, waren wir ja zu fünft. Und unser Sohn hatte seinen kleinen Bruder auf dem Schoß in der Box und hat gesagt, ja, jetzt, warum musst du dich jetzt nicht anschnallen? Also, wir müssen uns ja auch anschnallen. Also, weißt du, ja, es war irgendwie, ja, das war schön. Wir waren, das war eine Autofahrt zu fünft und das war richtig schön. Ja.
Ja. Wie ging es dann weiter?
Wie ging es weiter? Also wir haben dann eine Beisetzung bei unserem Sohn, also bei der ersten Totgeburt oder stillen Geburt, haben wir eine Beisetzung gemacht und haben alle unsere Freunde eingeladen, die wir dabei haben wollten, und haben eine richtig schöne kleine Trauerfeier gemacht. Und ich fand das sehr, sehr schön. Also wir haben das im Friedwald, war die Beisetzung. Wir hatten unseren Trauredner, also den Redner von unserer Hochzeit, nochmal eingeladen, der eben auch ganz viel Trauerbegleitung macht. Und da würde ich, wir hatten den damals als Trauredner engagiert, weil er eben Trauerreden macht. Und wir dachten, cool, wenn der sowas macht, dann kann er auch eine gute Hochzeit begleiten. Und ja, der hat uns diesmal wieder begleitet und hat das ganz schlicht und ganz schön gestaltet. Also wir waren einfach in dem Wald und jeder hat was zu essen mitgebracht. Wir haben ein paar Lieder gesungen und wir hatten die kleine Urne. Und die Kinder haben alle noch was auf die Urne gemalt. Es war eine ganz bunte, bunt bemalte Urne am Ende und dann haben wir die beigesetzt und ja. Mhm. Ja, und bei unserem zweiten Kind, was dann in der Schwangerschaft verstorben ist, haben wir das dann ganz klein gemacht. Da hatten wir beide dann nicht mehr das Bedürfnis, das so groß zu machen mit Freunden, sondern haben das einfach zu viert dann die Beisetzung gestaltet. Und die liegen beide am gleichen Baum. Das ist ganz schön. Mhm. Ja.
Bei der zweiten, wann, also jetzt war das ja so ein Sprung, wann ja. habt ihr euch wieder entschieden, ein Kind bekommen zu wollen? Also ne, wie war so dieser Prozess nach der Trauer hin zu der Entscheidung oder wieder diesem Kinderwunsch nachzugehen?
Das war irgendwie jetzt nicht so ganz bewusst, also zumindest meinerseits nicht so entschieden, sondern hat sich irgendwie so entwickelt. Mhm. Und dann, ja, ging das auch schnell und ja. Mhm.
Wann war das da, dass festgestellt wurde, also wie wird das festgestellt, dass die Herztöne nicht mehr schlagen? Wie war das beim zweiten Mal?
Beim zweiten Mal war das wieder so, es war früher, es war in der 12. Woche, also es war deutlich kleiner. Und es war, ich weiß gar nicht mehr, ich erinnere es nicht mehr so ganz, es ist interessant, dass ich es nicht ganz so weiß. Aber es war, also es war nicht so, es gab keinen Sturm draußen. ja, es war dann nochmal eine Nachricht. Und das war schon, ja, das war wieder hart, dass wir das zweimal erleben mussten. Es gibt auch andere Eltern, die das doch viel öfter erleben. Und das ist schon krass, weil das jedes Mal ein Abschied ist. Das ist immer ein Verlust. Und ja, und ich habe diesen zweiten Verlust nicht lange nicht so ganz nah, glaube ich, an mich ran geholt. Aber irgendwann habe ich die Familienaufstellung gemacht. Ich mache so eine Weiterbildung zum systemischen Berater und genau. Und das war in dem Selbsterfahrungsteil dieser Ausbildung und das war für mich ganz, ganz erhellend und richtig gut, weil ich da alle Kinder, also auch unsere dann verstorbene Tochter, die so klein war und die auch auf natürlichem Wege geboren wurde, die wir auch in den Händen hatten, auch wenn sie klein war, sie dazu zu holen. Also sie war wirklich weiter weg von meiner Familie und ich habe sie in dieser Aufstellung zu mir geholt und das war, oder zu uns geholt und das war ganz schön. Die gehört dazu und ja.
Was glaubst du, warum war sie vorher weiter weg? Warum hast du sie vorher noch nicht ranholen können vielleicht? Was ist so deine Idee dazu?
Ich glaube, weil es auch früher war, 12. Woche, und ich auch in diesen Vorstellungen drin gesteckt habe von wegen, naja, ist es jetzt eigentlich schon ein wirkliches Leben oder nicht?
Okay.
Und das ist ja auch, also kann man ja auch philosophisch drüber streiten und ethisch und so. Ich glaube, das war vielleicht ein Grund und dass ich mir das selber, ja, ich musste das mir irgendwie dann oder ja aktiv machen, das auch in dieser Aufstellung zu sagen, nee, die gehört auch dazu. Ja.
Hast du deine Antwort auf diese philosophische Frage gefunden?
Ja, also die gehören dazu. Das sind für mich, das sind, das ist ein Leben. Und das sind Kinder und die das sind Seelen, die irgendwie in uns reinschlüpfen und dann machen sie wieder ihre eigenen Wege und entweder bleiben sie bei uns oder gehen woanders hin. Aber zu sagen, dass das irgendwie nichts ist oder nur eine Zellzusammenstellung, also ich meine, 12. Woche, da ist auch wirklich, da ist alles dran, auch wenn die noch ganz, ganz klein sind. Da ist, das Herz schlägt und genau, die Fingerchen und Zehen und so sind dran. Das ist, es ist, ja. Nee, und insofern, für mich ist das klar, ich, hätte ich vorher auch gar nicht gedacht. Ich habe auch bei den Schwangerschaften unserer großen Kinder, glaube ich, habe ich schon ein bisschen dahinterher gehinkt, dass, also es ist vielleicht auch normal als Mann oder als Vater, dass man da nicht so ganz, weil wir es ja nicht im Körper tragen, nicht ganz so nah verbunden sind, dass man dann das vielleicht auch erst checkt, wenn es dann wirklich da ist. Genau, aber nee, das sind unsere Kinder. Und wir sind Eltern von diesen Kindern, auch wenn sie nicht bei uns sind.
Nicht physisch da sind.
Genau, ja. Ja. Ja, genau.
Wie hast du deine Frau erlebt in dieser Zeit? Na, du hast es gerade schon gesagt, du hast es körperlich nicht gespürt. Was konntest du wahrnehmen? Wie hast du sie wahrgenommen?
Da müsstest du sie am besten auch nochmal selbst interviewen, weil sie das besser sagen kann. Ich kann, also wie es ihr da ging. Ich fand es im Nachhinein ja bewundernswert, wirklich, wirklich bewundernswert, wie ja das durchzustehen, auch mit dem Körper, weil das sind ja richtige Geburten. Und ja, das muss ja nicht nur durch die Seele durch, sondern es muss ja auch der Körper muss das ja auch verarbeiten und mit allem, was dazugehört bei einer Geburt. Und ja, einfach sehr, sehr stark und ja, bewundernswert.
Was hat das mit euch gemacht, mit dir, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, wenn du jetzt mal aus ihrer Perspektive auch sprechen darfst? Also vielleicht auch der Blick aufs Leben und auf den Tod und das Sterben.
Ja. Also was das gemacht hat, ist, dass das klingt dann so platt, aber der Tod gehört irgendwie dazu zum Leben. Das habe ich vorher nicht erfahren. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit dem Tod gehabt. Also auch nicht in einer engeren Familie. Meine Eltern leben auch noch. Ja, das war der erste Kontakt mit dem Tod und dass Dinge nicht selbstverständlich sind. Ich habe mir immer 4 Kinder gewünscht und ich habe diese 4, also wir haben 4 Kinder. Und wenn wir weitere Kinder bekommen sollten, dann ist es ein Geschenk. Also vielleicht macht das ein bisschen demütig und ja, und ich, was hat das mit uns gemacht? Als Familie sind wir auch noch mal, das hat uns, glaube ich, schon zusammengebracht oder sowas zu teilen und auch sowas zu teilen in nicht nur untereinander, also in unserer Familie, sondern eben auch mit unseren Freunden und ein bisschen ja auch in der Öffentlichkeit, wie ich es jetzt mache, das ist natürlich krass, also das krass insofern, weil wir ja, oder weil ich jetzt ja sehr über persönliche Dinge spreche, aber es hat auch was Schönes und was Gutes, das zu teilen und sich damit nicht allein zu fühlen, weil das haben wir gemerkt, als wir uns geöffnet haben, darüber gesprochen haben, zum einen, dass das ganz, ganz vielen Familien und Eltern passiert, dass das überhaupt keine seltene Sache ist, dass häufig nicht darüber gesprochen wird und dass ganz viele Menschen damit total allein sind und Das haben wir nicht erfahren. Wir hatten das große Glück, dass wir das teilen konnten und dadurch so viel Mitgefühl und Unterstützung und so erfahren haben. Und ich glaube, das ist schon auch für mich war das noch, ich musste eher was tun und so. Und deswegen sind es Dinge, die ich tun kann. Da kann ich mich selbstwirksam fühlen. Und ja, und darum bin ich irgendwie ganz dankbar. Also zu merken, dass wir ja nicht allein sind, dass wir wunderbare Freunde haben und dass das ein Thema ist, wo wir uns auch engagieren können und ja, und da ein bisschen dazu beitragen können, dass das, dass darüber mehr gesprochen wird, dass es nicht mehr tabuisiert wird. Und das ist was Neues und was Schönes.
Was glaubst du, was hat dazu beigetragen, dass ihr dafür eine Sprache finden konntet? Und was glaubst du, woran liegt es, dass andere Menschen dafür vielleicht keine Sprache finden oder dass vielleicht eher in so eine Verschwiegenheit gerät?
Ja, ich glaube, dass also dieses Thema ist, also es wurde einfach früher damit anders umgegangen. Das war sozusagen, ja, es wurde unter den Teppich gekehrt. Ich glaube, dass wir sozusagen erst lernen müssen, darüber zu sprechen. Und das ist ja, da fühlt man sich ja voll unwohl auch. Oder empfinde ich zumindest so. Und ich glaube, dass dieses Unwohlsein dazu führt, dass man diese Sprache, dass man nicht anfängt, darüber zu sprechen. Mhm. Ja, und ich meine, also, ich leite einen Vätertreff, das war schon seit 3,5 Jahren, also auch schon vor unserer Geschichte, wo wir einfach uns Väter in einem Kreis austauschen einmal im Monat und ehrlich über die Dinge sprechen, die uns so bewegen. Und da merke ich auch ganz viel Sprachlosigkeit unter uns Männern und uns Vätern, weil wir es auch nicht so gelernt haben. Es ist schon, also wir kommen ja auch aus einer Zeit, wo wenig über Gefühle gesprochen wurde, wo man eher funktionieren musste und eher sowas nicht so im Vordergrund stand. Und ich glaube, das ist schon ein Grund, dass wir uns da schwer tun, drüber zu reden, weil uns einfach die Worte fehlen. Was ist denn das jetzt? Bin ich irgendwie traurig? Okay, ohnmächtig, hilflos, das muss man ja erstmal lernen, diese Vokabeln. Also ich muss das richtig, das fühlt sich so an. Mhm. Okay, was ist denn das jetzt? Wie, das ist, also ich finde das nicht leicht. Und wenn man es aber macht, auch an diesem Vätertreff oder diesem Väterkreis, dann passiert dasselbe wie eben beschrieben. Also dann merkt man, dass man nicht allein ist. Das ist das häufigste Feedback, was ich aus diesen Runden immer kriege. Ah, okay, ich bin nicht allein mit meinen Themen. Und genau. Also ich glaube, man muss einfach mutig darüber, also diese Sprachlosigkeit einfach, das ist egal, einfach loslegen und reden und die Worte suchen. Und manchmal hat man auch keine Worte. Und
Also ja. Auch so ein Stück weit, wenn ich das richtig verstehe, auch den Zugang erst einmal zu sich zu finden. Also dass er vielleicht manchmal gar nicht da ist, sondern dass ich den erstmal suchen muss und erstmal finden muss und vielleicht auch erstmal die eigene Sprache zu entwickeln.
Richtig, so? Ja. Ja, voll. Mhm. Und das erlebe ich auch bei diesem Thema, beim frühen Kindstod, in Gesprächen mit anderen Vätern verstecken wir uns auch schnell dahinter. Es ging mir auch so zu sagen, naja, ist ja auch für die Frau erstmal besonders schlimm. Weil, also was ja auch so sein kann, ne? weil das körperlicher ist. Aber es ist für uns Männer auch ein Verlust und für uns Väter. Und das anzunehmen und anzuerkennen, ist nicht so leicht, weil dann muss man ja auch diese Gefühle fühlen und das traurig sein fühlen und den Schmerz spüren. Und ich glaube, dass das Angst machen kann und dass wir das nicht so gern fühlen. Und dann arbeiten wir lieber oder machen irgendwelche anderen Sachen, um uns davon abzulenken. Und genau.
Was glaubst du, woher kommt dieses Gefühl von Unwohlsein, was du gerade beschrieben hast?
Naja, weil man sich ja sehr, sehr verletzlich zeigt. Und das macht Angst. Also, oder so geht es mir, dass man ja denkt, scheiße, okay, was denken dann die anderen von mir? So ganz blöd. Jetzt bin ich ja plötzlich in der Rolle, wo ich schwach bin, wo ich Hilfe brauche, wo ich mir eine Umarmung wünsche, oder auch nicht wünsche, wo ich gar nicht weiß, ob ich das will oder nicht. Das zu teilen ist, ja, weiß nicht, ist ungewöhnlich, auch gerade aus männlich geprägter Sicht so. Also, ja, finde ich.
Ja, in so eine vielleicht auch in Anführungszeichen Rolle zu sein des Leidenden, also vielleicht auch
Ja.
leiden zu dürfen.
Ja. Ja, voll.
Wie war das für dich? Hat das für dich bisher unbekannte Türen geöffnet? Und wie war das für dich? Kam das dann, war das für überwältigend oder war das so, dass du immer wieder auch versucht hast, diese Türen zuzumachen? Wie kann ich mir das bei dir vorstellen, was du gerade gesagt hast, diesen Schmerz und diese Traurigkeit?
Ja, das ist also. Ich rede ja jetzt drüber und das ist auch eine Strategie, damit umzugehen. Und das ist aber nicht unbedingt das Traurigsein, sondern das ist eher ein, ja, ein dieses irgendwie Verwandeln in was Sinnvolles und Gutes. Aber es gibt natürlich auch bei mir Momente, wo ich immer wieder sehr, sehr traurig bin und da merke ich auch, ich habe das gar nicht so in der Hand. Das kommt halt, wann es kommt. Und dann bin ich manchmal verunsichert, denke, ja, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt, bin ich jetzt einfach erschöpft und müde, weil ich so viel tue und schaffe? Und oder ist es jetzt traurig sein über den Verlust der beiden Kinder? Also ich finde es dann gar nicht so leicht zuzuordnen. Und ich bin auch jemand, der dann gerne arbeitet und irgendwas anderes macht, um darüber wegzugehen. Ja, und ich, entweder gehe ich dann in die Stille, in den Rückzug, geh spazieren. Und ich war heute auch jetzt schon seit längerem mal wieder in dem Friedwald und macht das dann so, mein Ding, allein, das tut mir da gut. Oder ich suche auch das Gespräch und auch das professionelle Gespräch. Also ja, genau. Und das hilft mir dann schon auch zu merken, ich hatte neulich auch, da hat mir jemand geraten, hey, das ist okay, wenn du da so, das immer so verwandelst oder so damit in Aktion gehst, weil das ist selbstwirksam und das ist doch gut. So, und ich dachte, ah, vielleicht gehe ich da nur um irgendeine Ecke rum und verdränge die Trauer oder so, aber die kommt eh, wann sie will.
Naja, und ich glaube, wir haben ja immer so bestimmte Bilder von Gefühlen, wie sie auszusehen haben, wie die Traurigkeit auszusehen hat, wie eine Wut auszusehen hat und
Ja.
vergessen dabei einfach, dass das vielleicht
Ja.
einfach nicht das typische Bild ist, sondern dass sie genauso individuell ist, wie halt jeder Mensch und auch ganz individuell zum Ausdruck kommt und dass das auch sein darf. Und ich glaube,
Ja.
dass ja das, was du gerade gesagt hast, lernt man dann eben auch in diesen Situationen. Und
Richtig, ja.
weil du es gerade angesprochen hast, wollte ich fragen, wie sehr sind die Verluste oder aber auch eure Kinder Teil eures Lebens, eures Alltags und wie spiegelt sich das wider?
Also wir reden drüber. Sie sind einfach in unserem Alltag mit dabei, indem wir sie nicht aus, also wenn es Thema wird, dann sprechen wir drüber oder dann ja, ist oder wenn uns irgendwie ein Schmetterling begegnet oder so, dann denken wir auch, vielleicht jetzt ein Gruß oder so oder
Voll schön.
also genau, so versuchen wir das. Also ohne, dass wir es das jetzt so krass wollen, aber die sind halt mit dabei. Ja, es gibt die Geburtstage. Das machen wir, also jetzt, wir machen da nichts Großes, aber wir wissen, an welchem Tag die natürlich geboren wurden und irgendwie denken wir an den Tagen dann auch an die. Ja. Und jeder hat auch so seine Bilder oder seine kleinen Steinchen und Engelchen und was es so gibt, dann Symbolen, die jedem dann gut tun und ja.
Ich musste auch gerade dran denken, weil du das mit dem Schmetterling gesagt hast. Ich muss immer daran denken, wenn ich etwas erlebe, dann schenke ich das immer den verstorbenen Menschen. Ah, jetzt, yeah. Der Moment ist für dich oder irgendwie, wenn die Sonne rauskommt. Ah ja, okay, alles klar.
Ja.
Und dieses, ne, ich erlebe diesen Moment für dich.
Ah, ja.
Deswegen musste ich da auch gerade dran denken. Was glaubst du, inwiefern wird es deine Kinder prägen?
Also das weiß ich natürlich nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, dass das was Gutes hat, dass die wissen, dass sie zwei Geschwister haben, die verstorben sind und die nicht da sind. Weil wir ja auch wissen, wie viele Menschen darunter leiden, die erst sehr spät erfahren, dass sie noch ein Geschwisterchen hatten oder noch einen Bruder, der früh verstorben ist und so.
Ja.
Und ich glaube, dass das einfach gut ist, dass die da nicht außen vor sind, was dieses Thema angeht. Es gehört halt einfach zum Leben mit dazu. Und warum das so tabuisieren? Es ist ja nicht schlimm. Also natürlich ist es sehr traurig und sehr furchtbar. Und es wäre viel schöner, wenn sie da wären. Aber das gehört ja einfach mit dazu. Wir erleben alle diese Verluste und wir können die ja nicht einfach wegpacken. Also, es macht irgendwie keinen
vielleicht
Sinn.
Vielleicht ist manchmal dieses Bild da, wenn man größer ist, dann kann man damit besser umgehen. Aber ich glaube, es ist völlig egal, wie alt man ist. Man kann sich ja genau darauf nicht vorbereiten. Also, wir können uns das noch so oft sagen. Und ich glaube aber, man kann sich nicht darauf vorbereiten, wie das ist.
Ja.
Und aber ich glaube, man hat das so im Kopf, dass man die Kinder davor versucht zu schützen, damit sie alt genug sind, damit umzugehen. Aber ich glaube, ne, wie du schon gesagt hast, die haben ja auch also schon irgendwie frühzeitig ihre eigenen Strategien oder ihren Umgang damit zu finden.
Richtig. Und das können wir natürlich begleiten dann als Eltern. Mhm. Das ist dann auch die Aufgabe, das zu begleiten. Das kann man mal mehr, mal weniger gut, aber das nehmen wir uns irgendwie vor als Eltern, dass wir das dann schon hinkriegen, wenn die traurig sind, dass wir die dann, dass wir da sind und so. Oder wenn die wie auch immer drauf sind. Und ich wüsste gar nicht, wie wir das machen sollten, das so ein Thema außen vor zu halten vor den Kindern. Also ganz rein praktisch im Alltag. Ich wüsste.
Ja. Und du hast schon beschrieben, es gibt viele Menschen, also ihr habt sie auch kennengelernt, viele Paare, die das betrifft.
Ja.
Und ich erlebe das selber auch, dass darüber nicht gesprochen wird. Hm. Also auch unter Frauen wenig.
Okay.
Was sind so deine Hypothesen dazu, warum über dieses Thema nicht offener gesprochen wird?
Ich finde es echt schwer zu sagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so. Also es gibt bestimmt ganz viele Gründe dafür. Ich glaube, vielleicht beschäftige ich mich auch nicht so viel damit, sondern denke einfach, ja, lass uns darüber reden. Weil das ist das, was was vielleicht helfen kann oder gut tun kann und uns. Und ich habe dann auch, die Freundin, die damals uns zur Seite stand, wir zwei haben noch mit einer weiteren Hebamme und jetzt auch eine Bestatterin zusammen eine Initiative Pusteblume gegründet, das als kleinen Werbeblock sozusagen, die sich.
Das ist herzlich willkommen hier.
Ja. weil es darum geht, sozusagen, das auch Familien professionell dazu begleiten und und dieses Thema einfach weiter vorzubringen. Und ich erlebe eigentlich, dass dieses Thema immer mehr Gehör kriegt. Es wird mehr und mehr darüber gesprochen. Und das stimmt mich irgendwie positiv. Und ich glaube, ich weiß nicht, warum das so ein Tabu ist oder war. Ja, ich erlebe aber, dass es gut ist, darüber zu sprechen und dass es wichtig ist. Und neulich hatten wir eine Beisetzung, eben so eine Sammelbeisetzung von einer Klinik, dann hier am örtlichen Friedhof, der dann von der Klinikseelsorge, die Bestattung dann gestaltet wurde. Und Ich war auch mit dabei und auch noch Ärztinnen und Hebammen. Also es war echt cool begleitet. Und da kamen nicht nur die Eltern der verstorbenen Kinder, sondern es kam auch eine ältere Dame um die 70, die das in der Zeitung gelesen hat und die meinte, ja, das hat sie mit 20 erlebt und sie zieht gerade Bilanz in ihrem Leben. Und dann kommt es hoch und sie merkt, dass sie sich da verabschieden möchte. Also, ja, das ist
rührend.
Ja, voll. Ja.
Ja. Na, ich glaube, das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, als du das vorhin beschrieben hast, mir sind direkt die Tränen gekommen. Und ich glaube, vielleicht geht es so in zwei Richtungen, dass man nicht in die Berührung gehen will, weil man ja weiß, eigentlich müssten jetzt die Eltern traurig sein. Ich darf jetzt nicht traurig sein. Ich muss jetzt stark sein. Ja. Dass da so Dinge passieren, so Dynamiken. Und dass das vielleicht hinderlich ist. Also die anderen wollen vielleicht nicht Angst machen und wollen vielleicht nicht, dass die Person gegenüber traurig ist. Man selber will jetzt stark sein und nicht weinen. Und dann glaube ich aber, dann war so meins, ich finde das total wichtig, da in die mich berühren zu lassen und auch tatsächlich die Tränen zuzulassen. Wie siehst du das denn? Also wie war denn das für dich und wie hast du das erlebt, wenn vielleicht Menschen mit dir oder mit euch vielleicht geweint haben?
Ja. Also, wie habe ich das erlebt? Ich finde, dass, ich kenne diese Unwohl oder diese Cringe-Momente, wo man denkt, scheiße, wie reagiere ich denn jetzt? Und eigentlich müsste ich doch oder du und oh. Ich finde die gar nicht. Weiß nicht. Ich hatte zwei Begegnungen, vielleicht beantwortet das die Frage so ein bisschen, die ich ganz bezaubernd, also ganz wunderbar fand. Das eine war in der Klinik, noch vor der Geburt. Also die Geburt wurde eingeleitet und dann kam ein Arzt zu uns ins Zimmer. Wir zwei waren im Zimmer und der hat sich zu uns gesetzt und hat einfach mit uns gesprochen, hat sich Zeit genommen und hat einfach gesagt, das ist ein Verlust und das ist, ihr seid Eltern von diesem Kind und unterschätzt es nicht, dass das traurig ist. Also ich kann das gar nicht wiederholen, weil der so einfache, schöne Worte gefunden hat und der hat selber Tränen verdrückt in dieser Situation. Ich fand das so stark und es war ein Kerl, also es war ein gestandener Mann sozusagen. Und mich hat es sehr, sehr berührt. Mir hat es richtig, also einerseits imponiert, weil ich das nicht erwartet habe von so einem Kerl und weil ich das so schön fand, das einfach zu teilen. Das war nicht aufgesetzt und der hatte einfach seine Tränen in den Augen und das war ja auch dann, also ich hatte da in dem Moment keine Tränen, aber das ist ja ganz okay. Also das war einfach ehrlich und echt. Und das war eine sehr schöne Begegnung und dann bei der zweiten, da hat es mich richtig oben gehauen. Das war vor der Beisetzung, da hatte ich dann die Kiste und bin mit der zur Bestatterin gegangen. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Bestatterin, die das alles einfach so kostenlos gemacht hat. Die hat sich da einfach reingehängt und das war wirklich ein Engel. Und ich habe dann ihr unseren Sohn übergeben und ihr noch einen Blumenschrauben mitgebracht und das war schon hart. Ich fand, das war keine leichte Übergabe irgendwie. Und das war im kleinen Örtchen und dann bin ich da dann noch so über den Marktplatz gelaufen. Danach war ziemlich durch den Wind und bin in so eine Buchhandlung rein. Und da war ein Sessel, da habe ich mich in den Sessel gesetzt. Und dann war dieser Sessel direkt neben dieser ganzen Trauerliteratur. Und irgendwie war das passe. Da habe ich da ein Büchlein noch gekauft. Und dann bin ich zur Kasse gegangen. Da war eine Schlange an der Kasse, musste ich ein bisschen warten. Dann habe ich das Buch gekauft und dann musste ich so anfangen zu weinen, weil ich so, es hat mich da, also ich war einfach richtig traurig und war irgendwie diese Buchhändlerin, die hat mich einfach ganz lange in den Arm genommen. Ich kannte die ja nicht. Es war ganz, aber die war einfach so, ja, komm her, alles gut. Die hatte keinen Peil, was los ist. Ich habe das auch nicht erzählt. Ich war einfach nur in ihren Armen traurig und bin dann gegangen. Ich bin noch ein paar Wochen später noch mal hin und habe ihr dann Blumenstrauß gebracht und ihr erzählt, was so ein bisschen die Geschichte ist. Und das war dann auch eine ganz nette Begegnung. Sie hat sich total gefreut. Aber das war so, weiß nicht, so einfache Momente, wo Menschen das einfach so von sich gesprochen haben, ohne dass, ja, dass da das irgendwie. Mhm. Aber das waren auch sehr starke Menschen, die in der Hinsicht. Ich habe auch wirklich ganz viel Verständnis für all das, all die Unsicherheit, die ich von mir auch total kenne. Ich bin, auch wenn ich jetzt in dem Thema drin bin, bin ich immer noch unsicher, wie ich auch anderen Eltern da begegnen soll, was ich sagen kann. Und so wie du es auch gemacht hast, versuche ich das offen zu machen, dieses eigene Unwohlsein und dieses oder diese eigene Unsicherheit zu sagen, oh, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich sagen soll.
Das, naja, weil das, glaube ich, ja auch, wie wir es schon hatten, das Trauer und die Verluste sind ja auch was ganz, ganz Individuelles. Und da kann man jetzt keine Schablone nehmen und sagen, okay, also jetzt passiert das und dann wird das passieren und dann passiert das, sondern jeder wird anders durch diese Phasen durchgehen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, das so ein bisschen, also das auf dem Schirm zu haben.
Ja, ja, genau, also es ist ganz individuell. Und wir haben, glaube ich, vielleicht ist das auch noch ein Grund, warum es schwerfällt, wir haben nicht so viele Situationen mehr in unserem Leben, wo wir so Trauer teilen. Also es gibt diese Beerdigung, das kenne ich auch von mir, dass ich plötzlich bei einer Beerdigung von irgendwie einem Onkel von, oder dem, das war ein Opa von meiner Frau, also es war jetzt nicht meine Familie, aber ich war ganz traurig, ich habe furchtbar geweint und war überrascht darüber, warum ich jetzt so traurig bin. Aber das ist ja auch einfach ein Ort, wo man traurig sein darf. Und diese Orte sind aber sehr rar und es kommt nicht mehr so viel vor, glaube ich.
Naja, deswegen, man meidet sie ja auch. Man meidet sie ja auch. Und ich finde ja aber, diese Traurigkeit zeigt ja auch, also sie ist ja wertvoll, weil sie zeigt, wie wichtig mir die Person war.
Ja.
Und da, also es wäre irgendwie super komisch, wenn wir nicht weinen würden um diese Person, sondern da das ist ja, ich finde, also jede Träne ist irgendwie so ein, also ja, zeigt einfach, dass der Mensch war mir wichtig.
Ja.
Ja, oder ist mir auch noch wichtig, ne, so wie bei euch, die sind da, nur nicht in physischer Form.
Ja, genau.
Du hattest vorhin noch von einer Sprachlosigkeit, gerade auch in Männerrunden oder in dieser Männerrunde, die du begleitest, gesprochen. Wofür gibt es weiterhin keine Sprache oder noch wenig Sprache? Was beobachtest du da? Und was beobachtest du vielleicht auch bei dir?
Also, ja, wie eben auch schon angedeutet, ich glaube wirklich so dieses ganze Thema Gefühle. Was ist es eigentlich? Wie fühlt sich welches Gefühl an? Was wird es mir sagen? Mhm. Da erlebe ich schon grundsätzlich eine große Sprachlosigkeit. Ja, auch Aggression oder Wut als Gefühl ist ja auch in vielen Kontexten unangebracht und tabuisiert und trotzdem müssen wir irgendwie damit umgehen. Und ich persönlich zum Beispiel habe da total die Schwierigkeiten mit. Ich bin da, drückt das Kopf also sehr schnell weg und muss das richtig hervorholen und mir, also ja, sozusagen das auch ernst nehmen und sagen, das ist nicht jetzt nicht nur schlimm, wenn man wütend ist, sondern das ist auch einfach, das ist eine Kraft und ich kann die nutzen. Mhm. Also das ist schon so ein Dauerthema, würde ich sagen, auch und also unter uns Männern in dem Väterkreis. Mhm. Ja, und schon auch dieses, es ist auch eher unausgesprochen, glaube ich, dieses, was ist es, was heißt es, Mann zu sein und wie bin ich stark eigentlich in der heutigen Zeit so, oder wie bin ich stark und authentisch und ist es auch okay, schwach zu sein und so. Mhm. Da erlebe ich schnell so einen Rückzug auf, auch bei Kinderthemen, auf so, ja, autoritäre Vorstellungen. Ah, nee, da muss ich mich jetzt aber mal durchsetzen, da ist jetzt auch mal Schluss und so. Mhm. Das ist das, was wir kennen und das, ja. Mhm. Und dass es da vielleicht auch ganz, ganz viele andere Wege gibt, wie man Situationen lösen kann, Ja, und ich merke, wenn wir darüber, also ich nehme mir immer vor, so ein bisschen Eisbrecher zu sein bei den Themen, also mich zu öffnen und selber von mir zu sprechen und dann merke ich, wie viel einfach kommt und das finde ich auch toll, ist dann schön, wenn man ehrlich und wirklich ehrlich miteinander spricht.
Ja, ich glaube, es braucht öfter eine Person, die die Tür so aufstößt.
Ja.
Ob die anderen dann mit in den Raum kommen, ist ja was anderes. Manchmal ist es ja auch erstmal nur ein Reingucken oder einen Fuß in die Tür stellen.
Ja.
Aber ich glaube, es braucht ganz oft so Menschen, die einladend sind und dann.
Und sichere Räume.
Ja.
Entschuldige.
Absolut.
Also ist ein Raum aufmachen. Wie du sagst, mit der Tür, guck mal, und dann kann man auch rausgehen und so. Genauso empfinde ich das. Das ist einen Ort schaffen, einen Raum schaffen, wo sowas möglich ist.
Naja, und vor allen Dingen, wenn ich in dem Raum bin, die Tür zu schließen, damit die Sachen dort bleiben können.
Genau.
Ich kann auch wieder gehen, weil die sind dort. Und wenn ich wiederkomme, dann weiß ich, das sind sie und dann kann ich sie auch wieder aufgreifen.
Ja.
Aber ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also einerseits sichere Räume und ich glaube gleichzeitig aber auch das, was du vorhin meintest, dass nicht nur Themen hinter verschlossenen Türen besprochen werden, sondern eben auch den Raum verlassen dürfen.
Ja, war schön. So. Ja, das ist ein Bild.
Ich glaube, es braucht beides.
So, ja.
Es braucht beides. Also einerseits, wir haben diesen Schutzraum, wir dürfen darüber reden, wir können uns austauschen. Und dann aber auch ganz klar zu sagen, was darf und was sollte vielleicht auch den Raum verlassen dürfen.
Mhm.
Du hast gerade schon angesprochen, auch wenn es so um die Rolle als Vater geht, dass man so gewohnte Muster kennt oder auch so vielleicht zu etwas Autoritärem zurückkehrt, weil das etwas Bekanntes ist. Was kennst du von dir, was vielleicht so ein bekanntes, gewohntes Muster ist, wo du vielleicht auch zurückkehrst? Und wo ist etwas, wo du sagst, da habe ich es schon durchbrochen, da fange ich an, vielleicht weich zu werden und weg von diesem, jetzt muss ich hier mal durchgreifen.
Mhm. Ja, ich bin genau bei dem Thema eigentlich. Also es ist, wie soll ich das sagen? Naja, ich glaube, wenn es schwierig wird auch, also wenn Konfliktsituationen da sind zu Hause, auch mit den Kindern, dann habe ich auch die Tendenz, wenn ich irgendwann nicht mehr kann und so, dass ich dann laut werde und aber eben nicht mehr bei mir bin. Das ist das Ding. Also ich werde dann, genau wie ich beschrieben, also dann werde ich sehr wertend, sehr von oben herab, sehr auf so einer Metaebene. Und das ist für meine Kinder, aber auch für meine Frau dann manchmal sehr schwer, ich bin dann kein Gegenüber. Also ich bin dann so ein wertender Heini halt.
Mhm.
Und das merke ich immer wieder. Ich denke, oh, okay, jetzt nochmal durchatmen. Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Also was ist denn bei mir los?
Mhm.
Okay, oh, ich bin echt, keine Ahnung, was gerade los ist, aber ich bin innerlich aufgewühlt und eigentlich bin ich auch müde und irgendwie kann ich nicht mehr. Und irgendwie nervt mich diese E-Mail. Also das zu sagen und auszusprechen, das hilft schon. Und das war ein langer Weg für mich. Ich bin da auch noch lange nicht am Ende. Aber da so von mir zu reden am Ende ist so blöd, aber ist ja.
Naja, und das, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, in diese Verletzlichkeit zu gehen oder auch so ehrlich zu sich selber zu sein, ja, ich bin jetzt müde oder ich bin überfordert oder ich sage dann manchmal auch zu meinem Kind, Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich mache das ganze Ding jetzt zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich dann auch manchmal gar nicht erwachsen. So, ich würde mich am liebsten so fühle ich mich genauso klein. Und aber das, was du sagst, genau das sagen zu dürfen.
Ja.
So, und aber ich finde das immer total. Das passiert bei mir auch, dass ich mich dann so verletzlich fühle, aber dass diese Verletzlichkeit ja eigentlich gar nichts Schlechtes sein muss.
Ja, ja.
Oder nicht ist, sondern etwas sehr, sehr Starkes zu sagen, ich kann das nicht oder ich kann es noch nicht.
Ja, ja, ja. Ja, und auch Verantwortung dafür zu übernehmen, was man so macht. Also, und auch Verantwortung für diese inneren Anteile und Stimmen, die ganz klein sich fühlen und ja. Oder ganz wütend und also alles da, was da ist, da irgendwie hinzuhorchen und das ernst zu nehmen. Und dafür auch gerade zu stehen. Also, das finde ich, das klingt so gut vielleicht, Verantwortung übernehmen, aber ich finde es gar nicht so leicht, das auch wirklich zu machen, weil man es dann doch schnell abgibt und sagt, oh ja, der Chef ist wieder scheiße oder boah, die nerven eh und das ist ja auch mal okay, aber und manchmal ist es auch so, dass ja, also das auch mal gut tut, über die anderen abzukotzen, aber die Verantwortung irgendwie zu übernehmen für den eigenen Wust, den man in sich hat, das glaube ich, ist wichtig und schwer.
Genau, ich glaube, manchmal ist das so schwer, wenn wir die Verantwortung übernehmen, weil wir uns dann so klein machen oder so schlecht machen. Aber ich trage ja auch die Verantwortung dafür, wohlwollend mit mir zu sein. Und ich glaube, ja, das ist so eine große Herausforderung, nicht immer so streng mit uns zu sein, wenn ich die Verantwortung übernehme, zu sagen, also ne, das passiert ja schnell, ich kenne das bei mir, so eine Abwertung. So eine, okay, also die Anteile mag ich, die mag ich nicht. Und deswegen möchte ich die auch nicht haben. Aber wie das halt so ist, wenn man Dinge wegdrückt, die machen sich sehr viel größer. Ja. Und da eben zu sagen, ich trage auch die Verantwortung für all die Dinge, die ich in mir trage, da nachsichtig, geduldig zu sein, wertschätzend, wohlwollend, was auch immer. Und eben nicht zu sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern das sind alles Teile von mir. So. Ja. Und die machen mich aus. Ja. Aber ne, schnell kommt ja bei Verantwortung für all das Schlechte, muss ich Verantwortung, aber auch für all das Gute. Das vergessen wir, glaube ich, manchmal, oder?
Ja, das ist schön. Das finde ich auch, ja, ich finde das eine Herausforderung, da liebevoll mit sich zu sein. Ja.
Ja, absolut. Du hattest das ganz am Anfang gesagt und ich würde tatsächlich diese Frage aufgreifen. Oder du hattest gesagt, es gibt noch Dinge, nach denen suchst du. Und auf die Frage würde ich gern zurückkommen wollen. Wonach suchst du aktuell? Was glaubst du?
Also ich empfinde mein Leben immer wieder als so eine Suche. Wobei, wenn ich ehrlich bin, finde ich das gerade gar nicht so stark. Weil ich ich bin einfach sehr glücklich um unsere Familie und ich bin auch sehr glücklich, und wir sind umgezogen in ein ganz, ganz kleines Dorf. Und das hätte ich nie gedacht, dass wir das mal irgendwann machen. Ja. Ich habe lange in Hamburg gelebt und dachte immer, oh, da werde ich auf jeden Fall bleiben. Jetzt bin ich in einem ganz kleinen Dorf gelandet und das ist richtig schön, weil ich zum ersten Mal so ein ganz klares Gefühl von zu Hause habe. Obwohl ich gar nicht hierher komme. Ich bin hier nicht groß geworden. Genau, und deswegen ist das ein sehr schönes Gefühl irgendwie gerade. Ja, und beruflich bin ich immer wieder auf der Suche. Ich glaube, das zieht sich wahrscheinlich durch. Und da bin ich aber auch, das schließt an das Thema davor an, viel milder mit mir und viel, ja, liebevoller zu sagen, ja, das ist okay, du wirst dich auch beruflich bestimmt noch mal dreimal wieder verändern, wie ich es bisher auch gemacht habe. Und das ist was Schönes und das ist was Gutes und wird eine Stärke. Also ich habe das lange in meinem Leben immer als Mangel gesehen, dass ich keine richtige Berufung gefunden habe. Ich wollte lange Musiker werden und habe das aber, hatte gar nicht den Willen dazu, das so durchzuziehen. Und habe dann Kulturmanagement gemacht und jetzt mache ich viel mehr Beratung. Jetzt mache ich diese systemische Beratungsausbildung, die ich super finde und die irgendwie alles verknüpft. Ich habe mein Vätertreff. Ich mache mein Engagement bei der Initiative Pusteblume. Das ist ein ganz bunter Blumenstrauß. Und der ist ja wunderschön. Also, ja, und der wird sich verändern. Und da muss ich das eine auch wieder weglassen, weil es zu viel ist. Und ja, insofern glaube ich, dass ich vielleicht gar nicht mehr so auf der Suche bin, sondern ein bisschen neugieriger, wo das dann irgendwie hingeht. Und irgendwie ist es schon richtig so. Ja.
Okay, dann eine andere Frage. Was hast du gefunden, wenn du jetzt so retrospektiv auf dein Leben blickst?
Och, was habe ich gefunden? Auch ganz, ganz viel. Also ganz viele Begegnungen mit in den unterschiedlichsten Kontexten. Und das ist auch das, was ich gerne mag. Und das, ja, in diesem Raum von dem Vätertreff, wo wir den da immer machen, steht so ein Martin Buber-Zitat: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und das ist einfach ein sehr schönes Zitat, was ich irgendwie gern mag. Und vielleicht ist es so, dass ich eigentlich immer wieder ganz, ganz, ganz viele schöne, intensive Begegnungen hatte. Und ja, mit den unterschiedlichsten Menschen, also im Orchester, wo ich als Jugendlicher gespielt habe, da, dann habe ich ein Ballett gemanagt, eine Ballettkompanie, das Bundesjugendballett, wo wir, also es war die Ballettwelt, ist ja auch eine ganz spezielle Welt, aber wir sind dann durch Gefängnisse getourt und haben, da haben Inhaftierte, also Häftlinge haben eigene Rap-Songs geschrieben und unsere Tänzerinnen und Tänzer haben die Choreografien dazu gemacht und die, und wir sind mit denen auf Tour gegangen. Also das waren, wir haben da mit Knastis gearbeitet. Das war cool. Das waren die unterschiedlichsten Kontexte und Hintergründe und trotzdem gab es Begegnungen. Und da war es so, dass die Kunst, also die Rap-Songs, die Musik und der Tanz, dann darüber fand die Begegnung statt, weil die einen mussten die Schritte lernen und die anderen halt die Texte und das muss man irgendwie auf die Bühne kriegen. Und da, über dieses Medium kam es dann zur Begegnung und
ja, da jetzt muss ich einhaken, da muss ich unbedingt einhaken, weil das klingt einfach sehr spannend. Was hat dich an den Begegnungen, wie du es gerade so schön gesagt hast, mit den Knastis vielleicht überrascht?
Dass das klappt, dass das zusammengeht. Also, aber ich hatte das Vertrauen auch, dass das zusammengeht. Irgendwie wusste ich, das funktioniert schon, aber natürlich hatte ich auch mega Sorge.
Gab's so Vorurteile oder so Schubladen, wo du sagst, ah ja, die waren ganz klar offen und die haben sich aber vielleicht gar nicht bewahrheitet?
Also natürlich, es gab Schubladen, wie wir sie alle haben. Also absolut. Und die haben sich auch bewahrheitet im Sinne von, das waren richtig schwere Jungs. So, das da, und wir wissen auch nicht genau, also wir wissen nur zum Teil, was genau gemacht wurde, also was die für Taten begangen haben. Aber das, was mich überrascht hat, war diese Ehrlichkeit in den Texten, die geschrieben haben. Die haben sehr, sehr persönliche Texte formuliert. Es gab halt diese Hip-Hop-Gruppe also angeleitet von einem Justizvollzugsbeamten, der halt diese Gruppe so cool geleitet hat. Und diese Texte waren so stark und so ehrlich und so menschlich. Also das war einfach, da konnte jeder anknüpfen mit seinem Herzen. Und deswegen, also das hat mich eigentlich am ehesten überrascht, dass diese direkte Ehrlichkeit, Offenheit da so auf die Bühne kam. Es war auch dann dadurch natürlich extrem wirkungsvoll. Hat einen nicht kalt gelassen, wenn man das erlebt hat. Das war cool.
Ich hatte gleich als erstes im Kopf, dass solche Geschichten ja auch sehr überwältigend sein können.
Ja.
War das so? Ging es dir so?
Ja, schon auch. Also das ist die, also, aber irgendwie mag ich das ja auch, weil es dann existenziell wird und so. Das sind, aber klar, das war, und wir mussten das auch gut begleiten, weil er auch, ich meine, die Tänzer und Tänzer waren zwischen 18 und 22, also auch sehr jung und natürlich ist es krass, also, oder das war krass, aber irgendwie hat das gut geklappt und haben alle diese, ja, ich weiß nicht, haben sich irgendwie auf einer menschlichen, haben sich als Menschen gesehen und sehen können.
Ja.
Und dann hat es die Ängste und Sorgen und auch die Wucht von manchen Texten, es wurde auch schon so begleitet, dass es nicht, das war jetzt kein Agro, also es war schon ein bisschen gerahmt, aber trotzdem sehr, sehr authentisch.
Spannend. Und weil du von Begegnungen, du hast gesagt, Begegnungen sind eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie du es nimmst, in deinen Worten kann ich es nicht wiedergeben, aber sind so eigentlich das Besondere im Leben oder das Wichtige. Was schaffen Begegnungen für dich, was durch andere Dinge nicht erreicht werden kann?
Hm. Also ich meine, das mit den Begegnungen auch, das muss nicht nur mit anderen Menschen sein, sondern das kann ja auch mit sich selbst sein und das kann auch mit was Größerem sein. Das ist echt eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, wie das ohne wäre. Das wäre, glaube ich, ziemlich traurig.
Ja, ja, das wäre. Was wäre denn daran traurig, wenn du dir das mal jetzt so vorstellst, so ohne Begegnung? Was würde fehlen?
Na, dann wäre ich ja auch nicht mehr mit mir selbst verbunden.
Warum?
Also die Begegnung mit mir und mit dem, was in mir los ist, wäre dann ja auch nicht. Dann wäre ich sehr abgeschnitten. Und es wäre sehr, ja, sehr, es wäre ja noch niemals traurig, weil das würde ich dann ja auch nicht fühlen. Das wäre dann sehr taub. Und ja, und es wäre einfach langweilig. Also, das ist ja, ja schön. Ja, es macht ja, macht ja auch, irgendwie macht es das Leben aus. Aber es ist eine interessante Frage, weil, ja, weil das die Begegnung so aufwertet. Ich finde das wirklich sehr zentral.
Ja.
Dass es darum geht.
Ja.
Das muss jetzt nicht immer, muss, ich bin auch eher introvertiert, also ziehe meine Kraft eher aus dem Alleinsein, aber ich fühle mich da sehr in Resonanz mit der Welt, wenn ich da auf Empfang schalte. Das ist schon gut, ja.
Na, ich habe in den Begegnungen immer das Gefühl von Verbundenheit und das, was du ja auch gerade selber so ein bisschen beschrieben hast. Ich bin in Verbindung mit mir, weil ich gehe natürlich in Resonanz, jetzt mal egal, in welche Richtung diese Resonanz geht, aber es kommt irgendwie Schwung rein. Es sind so, ne, es ist schwingt.
Ja.
Und diese Verbindungen zu mir, zu anderen, und das macht das Ganze ja irgendwie sehr lebendig, das, was du auch gerade schon so beschrieben hast. Und sonst wäre es wahrscheinlich sehr, sehr monoton oder, sagen wir mal, sehr einsam.
Ja, sehr einsam, genau.
Ja, obwohl ich das auch verstehen kann, was du gerade gesagt hast, auch mal in den Rückzug gehen zu dürfen und zu sagen, oh, puh, Menschen, auch anstrengend.
Ja, voll.
So auf Empfang zu gehen.
Ja, ja, genau. Nee, das finde ich, ja, da muss ich auch aufpassen. Wenn das mir zu viel wird, dann muss ich mich zurückziehen, weil das ist dann ja auch sehr intensiv. Aber es ist auch sehr schön.
Wann sind Momente, in denen du spürst, du musst in den Rückzug gehen? Hast du da so bestimmte Marker?
Ja, die hätte ich gerne ganz klar, aber die habe ich nicht so ganz klar. Also ich merke das, wenn ich erschöpft bin, wenn ich sehr müde bin, wenn ich viel gearbeitet habe, auch viel mit Menschen zusammen war. Und ich mag das einerseits, ich mag ja auch dann meinen Vätertreff oder im Kulturbereich, wenn ich da auch mit noch mehr Gruppen oder mit mehr Menschen in einem Raum bin und mit denen arbeite, das ist schön, das mag ich, aber es ist sehr anstrengend. Also ich merke dann, dass der Körper sehr erschöpft ist und ich merke das aus meiner Sicht immer noch manchmal zu spät, aber ist auch okay, aber ja, genau. Also am Ende weiß es der Körper sehr genau und ich muss mir sagen, hör noch mal genau hin, was der dir jetzt sagt und dann weiß ich das eigentlich, dass ich mich zurückziehen müsste. Aber das passiert häufig zu spät oder es gibt so Phasen, jetzt ist gerade super viel und dann, ja, muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja, ich glaube, man hat ganz oft diese feinen Antennen noch nicht, weil man es nicht gewohnt ist, glaube ich, auf den Körper zu hören und zu sagen, warte mal, da ist gerade was, das nehme ich ernst und da höre ich mal hin, was der jetzt gerade mir sagt, sondern man geht so drüber. Na, solange der nicht richtig krank ist.
Ja, ja, voll. Und ich habe die feinen Antennen sehr für die anderen und fürs eigene manchmal noch nicht so.
Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, das ist ein großes Thema. ich glaube, das ist so ein bisschen Persönlichkeitsveranlagung einfach. Und dann hat es auch viel mit meiner Herkunftsfamilie zu tun, da wo ich groß geworden bin. Ich hatte eine wunderbare Kindheit und habe aber auch das sozusagen, dass ich da sehr auf sehr sehr wahrnehme und sehr darauf achte, wie es anderen geht. Und das ist auch ein Teil von mir, den ich manchmal blöd finde. Und das ist aber auch ein Geschenk. Also ja, viel wahrzunehmen und das ist auch empfinde ich auch als Geschenk. Aber genau.
Aber ich finde mich da gerade wieder so dieses sehr, also es geht dann auch sehr in Resonanz. Ich bin sehr fühlig mit anderen Menschen, bin dann auch manchmal erschöpft so und auch ich finde das auch ein Geschenk, zu gucken, ne, achtsam mit meinen Mitmenschen zu sein und aber auch zu lernen oder gelernt zu haben, aber das solltest du auch schon mit dir sein. Also wenn du auf andere achtest, ist es schon wichtig, dass auch du auf dich achtest.
Ja.
Ne? Also das ist ja auch dann wieder so ein, nicht nur auf andere zu schauen, sondern auch auf sich schauen zu dürfen.
Ja, voll.
Du hast vorhin von der Dorfgemeinschaft gesprochen und warst auch da so überrascht. Und ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast von Julie C., als sie so von dieser, wenn man so Geschichten über so Dorfgemeinschaften hört, dann kommt ja da auch immer dieses klassische Bild.
Ja.
Dieses klassische Bild von den neugierigen NachbarInnen, von Hecken, die ganz gerade, jeder weiß alles, Tratsch und Klatsch. Wie ist es bei dir?
Ja, also ich hatte diese Vorurteile auch und ich glaube, die bestätigen sich auch in manchen Dingen. Es ist hier so, dass wir wohnen auf der Schwäbischen Alb in einem kleinen Dorf und erstmal ist es wunderbare Natur. Es ist wirklich wunderschön einfach. Und es ist so ein kleines Dorf, wie man sich so ein Dorf vorstellt, mit so einer schönen kleinen Kirchlein und Friedhof drumherum und das ist in der Mitte und dann gibt es viele Höfe und viele alte Häuser. Und sonst gibt es aber nichts. Es gibt keinen Supermarkt, keinen Bäcker. Es gibt wirklich, es gibt einen so einen kleinen Gemeinschaftsladen. Ich hatte große Sorge. Ich dachte, oh, wer weiß das, wie die Menschen hier drauf sind. Und nachher sind das alles irgendwie rechte Verschwörungstheoretiker und da kann ich gar nicht mit andocken. Oder also, was halt alles so im Kopf rumspukt. Und und letztendlich ist es einfach sehr nett. Es sind richtig nette Begegnungen. Es gibt hier einmal im Monat ein Mittagessen von dem Dorfpfarrer organisiert, der so ein Freigeist ist und hier sein Ding macht und ich irgendwie den mag, wo dann alle zusammenkommen und dann wird zusammen Mittag gegessen. Ganz einfach, aber ganz schön. Auch wieder ein Raum für ehrlichen Austausch und Begegnung und einfach gutes Essen. Jetzt gibt es hier großen Tannenbaumverkauf und wir sind jetzt im Schwäbischen Albverein. Alles Sachen, die ich mir überhaupt nicht vorgestellt hätte, dass ich da mal eintritt. Aber dann gibt es einen Nikolauslauf und eine Wanderung und wir werden gleich mitgenommen. Und es sind auch alles, das klingt immer so platt, aber es sind alles Menschen mit ihren Sorgen. Und natürlich gibt es ja auch Menschen, wo man denkt, okay, mit denen hätte ich wahrscheinlich überhaupt gar keinen Kontakt gehabt in der Stadt. Aber hier hat man Kontakt und man ist, ich glaube, also ich bin nicht am Dorf groß geworden, deswegen kenne ich das echt nicht. Aber man sagt ja immer so, so ein Dorf muss auch zusammenhalten. Also deswegen gibt es auch diesen, der Nachbar guckt, was die anderen machen, weil man hat halt sich erstmal. Und ich so ein bisschen empfinde ich das auch, kann ich das jetzt nachvollziehen, aber finde es nicht einengend, sondern eher schön. Also ist doch super. Ist doch gut, wenn wir ein bisschen aufeinander aufpassen hier und gucken. Und es ist auch lustig, weil hier ist die Währung, also das ist eine andere einfach auf so einem Dorf. In der Stadt, in der wir vorher gewohnt haben, da weiß nicht, da hilft man sich mit einer Bohrmaschine oder mit einer Suppe oder so. Und hier kriegt man gleich einen Holzspalter angeboten und einen Anhänger und ja, also ist alles viel größer und wurde schon bemängelt, dass ich keine Anhängerkupplung habe und so. Aber irgendwie mag ich das. Ich finde es super. Ich finde es echt schön.
Ich habe die ganze Zeit im Kopf, und vielleicht kommt dir das noch so als Städter bekannt vor. Und vielleicht liegt es aber auch daran, dass, ne, du hast es schon angesprochen, man in dieser Anonymität groß wird. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh, ich will meine Ruhe haben. Ne, ich hab die ganze Zeit so innerlich gedacht, oh, und dann ist da der Lauf und dann muss ich da mit und dann in den Verein. Und jetzt gerade ist es so, oh Gott, also da zieht sich mir alles zusammen. Kommt dir das noch bekannt vor? Und wo ist es hin, wenn es jetzt weg ist? Was glaubst du?
Was weg ist, die ist in den ja.
Also dieses für sich sein wollen und ja. Ne, so manchmal dann auch zu sagen, also ich will jetzt niemanden hören und niemanden sehen, soll mich ja niemand hier anquatschen, wenn ich rausgehe auf meinem Balkon
ja.
oder Garten.
Also wir haben immer noch genug Rückzugsmöglichkeiten, deswegen empfehle ich das gar nicht so, als dass ich keine Möglichkeit mehr habe, mich zurückzuziehen. Also eher das Gegenteil, wir haben hier unser eigenes Zimmer, was ich total als Luxus wahrnehme und ganz dankbar bin. Und dann geht man halt einfach in den Wald spazieren, raus. Und natürlich, da trifft man dann die Leute oder vielleicht kriegt auch jemand mit, dass man jetzt spazieren geht. Aber ja, das engt mich jetzt nicht so ein. Das finde ich okay.
Vielleicht habe ich auch so ein komisches Bild, dass irgendwie dann ständig irgendwo NachbarInnen stehen, was ja wahrscheinlich auch absoluter Quatsch ist. Aber irgendwie ist es so, weil... Ja, genau. Ich glaube, das ist halt einfach auch was in so Büchern und so vermittelt wird, ne? Dass dann immer irgendwie jemand dann da steht und, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht.
Ja. Ist so eine Mischung irgendwie, ja. Es wird schon mehr geklingelt als in der Stadt.
An aber der Haustür. Ist es auch so, dass jemand einfach mal im Garten steht?
Nee,
okay, das nicht. Okay, das ist ja schon mal gut.
Ja, also wer weiß, was noch kommt.
Was hast du durch diesen Schritt oder auch durch diese Dorfgemeinschaft, in der du jetzt lebst, geschenkt bekommen, was du vorher nicht hattest?
Ich glaube, ich habe ein bisschen eine, das ist ja ganz am Anfang, leben seit dem Sommer hier, ein paar Monate erst. Aber ich habe tatsächlich ein bisschen Gemeinschaft geschenkt bekommen. Die sich jetzt so langsam aufbaut, aber die ich schon sehr spüre durch die kleinen Projektchen, die es hier gibt. Jetzt gibt es einen Lastenradverleih und so, also so irgendwie coole Sachen für so ein mini kleines Dorf. Und Menschen, die einen kennen, natürlich, das sind jetzt nicht meine Freunde, also in der Stadt, da gibt es auch Menschen, die mich kennen, aber irgendwie ist das anders. Dann gibt es hier den Rudi und wie sie alle heißen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein bisschen Gemeinschaft, ja. Und das ist für mich sehr persönlich, ist dieses kleine Kirchlein mit diesem unglaublich schönen Raum. Ja, ich mag die einfach. Ich finde es schön, das wäre auch geschenkt worden, ja.
Und ich hatte ja eingangs gesagt, du darfst entscheiden, welches Kapitel wir aufschlagen und wo wir heute mal so bei dir reinschauen.
Ja.
Welches Kapitel trägt schon eine Überschrift, aber du weißt noch nicht, was jetzt in diesem Kapitel stehen wird.
Also es gibt eine Überschrift, wo ich nicht so weiß, wie es hingeht, und das vielleicht ist die Überschrift Selbstständigkeit. Als Kulturmanager, aber eher auch als Kulturberater als jemand, der diese Räume schafft. Das mag ich in allen Kontexten. Und ich glaube, dass es da weitergeht irgendwie. Und selbstständig bin ich auch schon seit 3 Jahren, aber ich bin auch noch fest angestellt. Also ich habe so ein Hybridmodell. Und ich merke, dass mir das sehr taugt. Ich mag diese Freiberuflichkeit, auch wenn es ein bisschen unsicherer ist. Bin mal gespannt.
Ja. Ich komme jetzt zu der Frage, die mein Gast zuvor gestellt hat.
Ah ja.
Und die Frage lautet, was in deinem Leben hat dich am meisten erfüllt oder erfüllt dich am meisten? Muss ja gar nicht in der Vergangenheitsform sein vielleicht.
Also, bevor ich Familie hatte, war das eindeutig die Musik. Und das Musikmachen auch. Also selber Musik machen und und einfach eintauchen in in die Musik und den Klang und ich glaube, rückblickend war das auch so ein bisschen für mich so ein Ventil, um all die Gefühle, die ich nicht so gezeigt habe und für die ich auch vielleicht nicht so die Worte hatte, als Kind und Jugendlich halt sie halt dann in der Musik auszuleben. Das war, glaube ich, so ein bisschen eine Strategie. Und das habe ich, ja, das hat mich sehr erfüllt. Und das tut es auch bis heute. Also ich bin immer wieder auf der Suche nach, also ja, doch Suche nach diesen besonderen Momenten. Und das können vielleicht auch Begegnungen sein. Aber jetzt sozusagen Musik oder ja, Musikkontext, diese Sternstunden, die jeder kennt, die aber sehr, sehr selten sind. Mhm. Und die man irgendwie auch, es gibt ja leider kein Geheimrezept dafür, wie man die erzeugt. Also das interessiert mich natürlich auch als Kulturmanager, wie man sowas schaffen kann, an welchen Schrauben man da kann, drehen kann und man kann da ein bisschen was tun, aber es ist immer noch ein Wunder und ein Zauber, wenn man in einem Konzert sitzt und wirklich berührt wird und denkt, okay, was ist das jetzt hier? Und das wirklich einen verändert. Und diese Momente, ja, die sind großartig.
Total. Aber ich muss gerade daran denken, da hast du direkt ein Bild bei mir erzeugt. Ich weiß noch, eine Freundin und ich, wir waren, bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, hier in bei uns in einer großen Kirche zum Konzert von Cat Frankie. Und die haben nur mit ihren Stimmen gesungen. Ah. Also Frauen, die gesungen haben und geklatscht und gestampft. Und ich weiß noch, wie ich da saß und permanent Gänsehaut hatte und Tränen in den Augen. Und wir da raus sind und total, also wie... Also wirklich wie, okay, ich war jetzt hier gerade auf einem anderen Stern. Und ich weiß noch, wie wir rausgegangen sind und gesagt haben, das wird unser Jahr. Aber trotzdem, es ist, das ist trotzdem diese ganz wundervolle, das war ein ganz, ganz wundervoller Moment. So. Mhm. Und ich, wir gehen jetzt wieder zum Konzert. Das ist dann im Gewandhaus. Ich glaube, es wird ein bisschen an dieser Magie verlieren, weil es eben viel größer ist. Aber ich weiß, also jetzt kam mir direkt dieses Bild in den Kopf.
Ja,
und es war super, super schön. Also ich weiß, was du meinst. Ja,
ja, und gerade bei Stimme kann das so krass sein, weil das ja so was Archaisches und Direktes ist und das so direkt unter die Haut gehen kann.
Ja, ja. Und es war auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie diese Frauen zusammen singen. Das machen sie ja immer noch. Also wirklich, ich war zutiefst beeindruckt, berührt. Und weil du das gerade gesagt hast, ich glaube tatsächlich, und weil du das ja auch selber gesagt hast von Räumen, ich glaube, ganz viel Magie liegt in den Räumen, also in den Raum, in den ich einlade. Wo ist das? Wie ist das? Wie komme ich rein? Ich finde, und ich merke das selber ja auch, ich finde, ein Raum macht ganz, ganz viel aus.
Voll.
Und dann da auch gut sein zu können in so einem Raum, mich einfach wohlzufühlen, irgendwie gut da sein zu können und vielleicht auch zu sagen, das, was wir ja vorhin hatten, wenn ich jetzt hier durchgegangen bin, dann kann ich erstmal die Welt draußen lassen und dann kann ich gut hier sein.
Ja, voll. Ja, das ist auch ein großes Thema, kann man lange drüber sprechen. In der klassischen Musik, nur um es anzureißen, wird diese Kontext oder diese Raumfrage häufig nicht bedacht. Man denkt einfach, ja, das reicht, wenn man dann auch Gäste auf die Bühne setzt und dann spielt die mal. Und dass man viel mehr mit dem Raum machen kann, wie du es gerade beschreibst, ist wird auch aber viel, immer mehr mitgedacht.
Ich glaube, das spielt in vielen Dingen auch, ne, was du gesagt hast, auch wenn wir ins Gespräch gehen.
Ja.
Es ist ja auch wichtig, Räume zu schaffen, in denen ich gern bin und in denen ich mich wohlfühle und irgendwie gut sprechen kann.
Ja, voll. Ja.
Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage stellen zu dürfen. Nachdem du heute viele Fragen gehört hast, darfst du endlich eine Frage stellen.
Ja, also wir haben ja eingangs über das ganze Thema früher Kindstod gesprochen und über wie geht man um mit Themen, die so nicht, über die nicht so viel geredet wird. Und mich würde interessieren, welches Thema das für deinen nächsten Gast, deine nächste Gästin sein kann. Also welches Thema ist sozusagen tabuisiert oder wird nicht, wird nicht thematisiert aus der Sicht von deinem neuen Gast?
Dann bin ich sehr gespannt.
Ja.
Auf die Antwort.
Ja, ich auch.
Und ich, bevor ich jetzt die letzte Frage stelle, lieber Lukas, möchte ich mich von ganzem Herzen bei dir bedanken für den Raum, den du heute gestaltet hast und für ein Stück weit, oder nicht ein Stück weit, es war nicht schwer, mit dir darüber zu sprechen, sondern ein Thema zu besprechen, was viel mehr in die Mitte gehört des Raumes oder auch in die Gesellschaft. Und ich danke dir auch, dass du mich damit berührt hast, dass ich da mich berühren lassen durfte und dass du darüber sprichst. Und das also du merkst, ich finde ja auch selbst nicht die richtigen Worte. Ich würde sie gerne finden wollen, aber merke gerade, dass ich total rumstammle. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass mein Herz erwärmt ist und dass ich einfach sehr dankbar bin für dieses Gespräch. Auch schön, wenn das ja nicht das ausdrückt, was ich gerne ausdrücken wollen würde, aber ja, ich muss es jetzt so stehen lassen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Und ich danke dir auch, dass du diesen Raum hier aufgemacht hast und für die Einladung und dass wir so schön sprechen konnten. Ja.
Ja, danke auch. Dann beenden wir unser Gespräch mit einer Frage, die du schon gehört hast. Und es ist die Frage, mit der wir begonnen haben. Wer bist du?
Ich bin der Lukas und ich bin jemand, der es mag, Räume zu öffnen.